Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, heute Nachmittag hier mit einer neuen Ausgabe wieder einmal der Plattform. Mein Name ist Michael Trost und ja, Thema in der Plattform heute Nachmittag ist die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 13. März und Radio Free FM hat hierzu auch wieder ja, politische Gäste eingeladen und zwar haben wir alle Parteien angeschrieben und die lokalen Kandidaten der einzelnen Parteien eingeladen, hier auch bei uns im Radio sich vorzustellen, die Politik der jeweiligen Partei. Angenommen hat diese Einladung, ja, haben die Partei oder die haben die Piratenpartei. Und ich freue mich, dass du da bist. Hier ist der Kandidat der Piraten, hier ist der Falk Peter Hirschel. Hallo Falk, grüß Hallo. Dich. Schön, dass du da bist, es zu uns hier ins Studio gefunden hast und wir dann eine Stunde zusammen über eure Politik bzw. über den Wahlkampf und alles, was eben dann in diesem Zusammenhang interessant sein könnte, sprechen können. Ja, nun spreche ich schon wieder eine ganze Weile. Ich glaube, jetzt wollen wir erstmal dich kennen, dann Falk. Ich würde sagen, erzähl einfach ein klein bisschen was zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du sonst, wenn du jetzt nicht parteipolitisch tätig bist? Einfach, dass wir ein klein bisschen mehr über dich erfahren.
Ja, hallo erstmal von mir auch zunächst ein Dankeschön, dass ich hier sein darf. Das ist leider nicht immer so selbstverständlich als Pirat. Mein Name ist Falk-Peter Hirschel. Ich bin gebürtiger Ulmer. Wenn ich nicht als Pirat politisch aktiv bin ich als Rechtsanwalt unterwegs. Ich habe hier am Münsterplatz auch die Kanzlei, war also kein weiter Weg hierher. Zu den politischen Sachen, ich bin also 2011 zu den Piraten gekommen. Die Motivation, da waren einfach die interessantesten Themen und vor allem auch so eine kleine Abwägung, denn ich war schon immer politisch interessiert und bei vielen Parteien fand ich ein paar tolle Ideen. Aber es gab überall auch so ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, nee, also damit kann ich überhaupt nicht. Das hat mich bei einigen der großen etablierten Parteien einfach abgehalten. Und als es dann so 2009 mit den Piraten angefangen hat, habe ich das mit viel Interesse beobachtet. Und als ich dann 2011 gemerkt habe, hey, das läuft ja wirklich, da bewegt sich was, das wird auch eine ernsthafte politische Sache, dann bin ich da auch beigetreten und habe mich da engagiert. Zunächst als Kreisvorsitzender 2 Jahre lang und jetzt bin ich aktuell für die Piraten im Landesschiedsgericht und trete jetzt an auch für die Piraten für die Landtagswahl 2016, weil ich der Meinung bin, dass auch der Landtag in Stuttgart einfach mal eine Veränderung braucht.
Mhm. Schiedsgericht hast du gerade gesagt. Ja. Braucht man Schiedsgericht, weil es viele Streitereien gibt? Oder haben alle Parteien ein Schiedsgericht?
Nein, das ist im Parteiengesetz eigentlich so vorgesehen für irgendwelche parteiinternen Streitigkeiten. Sei es irgendwelche, dass zum Beispiel jemand irgendwelche Äußerungen zum Beispiel tut und man sich intern kappelt oder Parteiausschlussverfahren oder wenn jemand nicht aufgenommen werden kann. Manchmal geht es auch intern, dass verschiedene Kreisverbände sich untereinander über Verteilungen, über Geld oder irgendetwas streiten. Auch dafür gibt es eine interne Schiedsgerichtsbarkeit einfach, das hat aber jede Partei.
Das heißt, das ist eigentlich Parteiengesetz, das ist auch so vorgeschrieben. Mir fällt ein, genauso Diskussion Sarrazin oder Edati bei der SPD. Genau. Oder ich glaube auch bei CDU gab es schon Diskussionen, ob derjenige in der Partei bleiben darf. Das heißt, das ist die Funktion, in der du dann auch eben Kraft deiner Kenntnisse als Rechtsanwalt dann wahrscheinlich da hineingewählt wurdest. Wie viele Mitglieder habt ihr denn in Ulm? Oder beziehungsweise wie ist denn momentan eigentlich, wie stark sind die Piraten denn aufgestellt? Also zumindest, man hört nicht nur so viel von euch. Der Hype, der mal, ich glaube, so um 2010 begonnen hat. Das heißt, 2009 war es, glaube ich, da seid ihr oder ist die Partei ja wirklich aus nichts bis an die 10% ungefähr in Umfragen hochgegangen.
Da hatten wir auch so einen Hochgang. Ja, das war dann 2011 hat es angefangen, nach der Berlin zum Abgeordnetenhaus in Berlin, wo wir dann 2011 zum ersten Mal auch in ein deutsches Parlament gekommen sind. Da war wirklich ein Hype. 2012 ging es dann richtig hoch. Da sind dann auch Piraten noch im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen in die jeweiligen Landtage eingezogen. Ja, da war es ein ziemlicher Hype. Da sind wir auch kaum noch hinterhergekommen mit Neumitgliedschaften und so weiter. Das hat sich jetzt alles mittlerweile irgendwie, ich sag mal, normalisiert. Wir sind wieder auf einem normalen Status entkommen. Es sind auch jetzt, es ist nicht mehr unbedingt so schick und modern, Pirat zu sein. Dafür geht es den meisten, die jetzt noch dabei sind, eher um die Inhalte und um die politische Arbeit. Das war ein gewisser Reinigungsprozess, der einfach nötig war. Aktuell sind wir in Ulm relativ gut aufgestellt. Wir haben in Ulm einen Doppelverband mit dem Alb-Donau-Kreis zusammen. Da liegt man, ich bin jetzt nicht im Vorstand, die genauen Zahlen weiß ich nicht, aber so um die 70, 80 Mitglieder haben wir da noch.
Mhm. Und in Neu-Ulm gibt es, glaube ich, auch noch mal
einen Verband. Da gibt es auch noch einen, der ist etwas kleiner. Mit dem kümmert halt leider Gottes aufgrund der Landesgrenze noch nicht fusionieren.
Ja.
Wir wurden da schon mehrfach darauf angesprochen, warum macht Neu-Ulm was Eigenes, wenn es in Ulm was gibt. Kann man sagen, tut mir leid, die deutsch-bayerische Grenze liegt halt dazwischen. Aber wir arbeiten mit denen natürlich sehr viel zusammen, sehr eng zusammen und unterstützen auch gerade jetzt bei Wahlkampfaktionen und so, unterstützen wir uns auch gegenseitig. Aber wie gesagt, das ist eben ein anderes Bundesland.
Mhm. Aber ihr habt ja auch eine Bundespartei und ich nehme an, klar, da würdet ihr wahrscheinlich dann auch wieder auf eine Bundesebene zusammenkommen. Man hört jetzt nicht mehr allzu sehr viel. Sehr bekannt war damals die Marina Weißband, die ja auch in Medien sehr, sehr präsent war. Und ich glaube, der Herr Ponada, der Nachfolger, war dann auch nochmal zu sehen, zu hören. Aber jetzt ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, gibt es momentan noch einen Parteivorsitzenden oder einen, der Partei vorsteht?
Aber ja.
Ja.
Stefan Körner, auch intern Seko genannt, ist also jetzt schon seit 2014 Vorsitzender und der macht das ziemlich gut. Der versucht auch die Partei hier auf eine ernsthafte Linie zu bringen und hat auch die Querelen, die es davor gab, oft innerhalb des Bundesvorstandes jetzt relativ gut im Griff. Ansonsten haben wir auch einen wunderschönen, sehr gut zusammenarbeitenden Bundesvorstand. Als Bundesjustiziar habe ich natürlich mit denen regelmäßig zu tun. Da gibt es den Carsten Sawasch als Stellvertreter, da gibt es die Stefanie Schmidtke als Generalsekretärin. Da gibt es also sehr viele Leute, die auch da wirklich gute Arbeit machen, die auch regelmäßig versuchen, in die Presse zu kommen, in die Öffentlichkeit zu kommen. Allerdings, seit wir einfach nicht mehr den Hype haben und seit wir auch nicht mehr diese Exoten wie Leute haben, die halt in Sandalen in irgendwelche Talkshows gehen oder ähnliches, wird man einfach nicht mehr so wahrgenommen. Und wie gesagt, es gibt jetzt einfach neuere Parteien, die laut schreien und im Moment scheinbar interessanter sind.
Mhm.
Wir kommen allerdings dennoch regelmäßig in irgendwelchen Medien, wenn wir zu gezielten Themen was sagen können. Und es gibt viele Themen, zu denen wir eigentlich schon eine Meinung haben, zu denen wir sehr viel sagen können. Und das Faszinierendste finde ich, wenn ich mit den Menschen rede, dass sehr viele auf mich zukommen und sagen, ich habe mir jetzt den Wahl-O-Mat angeschaut oder mal Programm. Ich habe festgestellt, das ist ja genau meine Meinung. Ja, also das ist ganz faszinierend.
Welche Landesverbände oder anders gefragt, also welche Bereiche in Deutschland sind denn besonders momentan stark der Piraten? Sind es ja die Süddeutschen, die Nord, West, Ost oder wie ist denn das so bei euch von der Aufteilung? Kann man da irgendwie eine gewisse Tendenz erkennen oder ist es gleichmäßig?
Es ist sehr schwankend. Also sagen wir mal so, sehr stark sind alles, was natürlich Berlin ist und die Gegend. Nordrhein-Westfalen ist sehr stark, Bayern ist noch sehr stark, Baden-Württemberg gehört auch noch zu den eher starken Verbänden. Dann gibt es natürlich Sachen wie Sachsen-Anhalt oder so. Da haben wir es jetzt gar nicht geschafft, zur Landtagswahl anzutreten, weil der Verband also dermaßen schwach ist. Ja, die hatten dann einfach das Problem mit dieser ganzen Entwicklung im Osten, dass dann nicht mehr allzu viele in dem, ich sag mal, eher etwas liberalen sozialen Bereich unterwegs sind, sondern ja, da wurden dann zum Teil auch Leute, die versucht haben, Infostände aufzuziehen, massiv bedroht. Und die haben gesagt, okay, bevor ich nochmal hier mit irgendwelchen Eiern oder Härteren beworfen werde, dann lassen wir es lieber. Ja, also wie gesagt, da gibt es auch schwächere Landesverbände.
Das heißt, verstehe ich richtig, im Osten ist es schwierig, dass er die Position relativ radikal, entweder in die Richtung linke oder dann die rechte Schiene, aber so das, was du auch angesprochen hast, die liberale oder die mittlere Ecke, die dann eben mit den, sagen wir, mit den hauptgewichtigen Parteien in Deutschland, SPD, CDU, dann irgendwo befüllt oder auch, naja, SPD sind nun FDP und den kleinen, aber sagen wir, die demokratischen, traditionellen Parteien tun sich ja da auch relativ schwer. Es ist mehr so die etwas extremer ausgeprägt und da habt ihr dann auch Schwierigkeiten, weil ihr auch etwas mehr in die liberale Schiene.
Da haben wir natürlich auch das Problem, weil wir eben noch eben genauso versuchen, hier im demokratischen Bereich zu arbeiten, hier etwas voranzubringen. Und wenn man dann nur noch mit einem Extrem konfrontiert wird, ja, dann tut man es sich schwer, vor allem als kleine Partei, die eben nicht die Möglichkeiten hat.
Also Regierungs- oder beziehungsweise Beteiligung im Abgeordnetenhaus in Berlin haben wir angesprochen. Ich glaube, da seid ihr, da hast du auch gesagt, als Erste oder zum ersten Mal im Parlament gekommen. Ich glaube, da war auch neulich bei Lanz im Zweiten, war ja auch ein Gast, wo auch ein bisschen reflektiert wurde. Und der konnte auch das ein oder andere auch an Erfolgen, glaube ich, vorzeigen oder auch ein bisschen berichtet. Also man kann auf jeden Fall, nachdem ihr jetzt dann doch einige Jahre Bestand habt, könnt ihr doch schon auf einige Erfolge, zumindest an den Stellen, wo ihr aktiv seid, zurück.
Ja, wir haben sehr viele Erfolge. Mhm. Also gerade Berlin war natürlich stark. Delius mit seiner Aktion zum Thema Berliner Flughafen ist natürlich ganz bekannt geworden. Aber auch die anderen Berliner haben sehr viel bewegt. Sie haben nicht nur frischen Wind reingebracht, sondern auch in der politischen Arbeit sehr viel bewegt. Auch Schleswig-Holstein wird viel gemacht. Nordrhein-Westfalen ist eine ganz starke Fraktion. Da haben wir also viele, viele Einzelpunkte. Die müssen wir dann jeweils heraussuchen. Das wird hier zu weit, wenn man jetzt hier auf alles eingeht. Mhm. Aber auch bei Wahlen, wenn Piraten antreten und hier auch wirklich Gehör finden, dann haben wir relativ gute Positionen. Wir hatten also letztes Jahr in Glückstadt, ist jetzt zwar weiter im Norden, aber da war ein Kandidat bei der OB-Wahl, der hat dann 48% bekommen. Der hat wäre beinahe OB geworden. Am Schluss haben sich viele zusammengeschlossen und gesagt, nee, bevor wir jetzt so jemanden nehmen, da machen wir doch lieber was Altes. Oder ein anderes Beispiel hier aus Ulm. Meine Frau ist letztes Jahr im November angetreten, aus dem Standwerk fast 5%, und das, obwohl sie bei den Piraten ist und obwohl viele gesagt haben, so sinngemäß, Frau, du wärst echt toll, aber warum nicht bei einer vernünftigen Partei? Und die hat dann gesagt, hey, ich bin bei der besten Partei überhaupt und melde mich trotzdem. Und wie gesagt, die hat hier dann aus dem Standweg knapp 5% bekommen. Und
die Anja Hirschel ist das, ne?
Genau. Ja. Mhm. Und die hat dann natürlich auch gezeigt, hey, Piraten, wenn man die mal auf ein Podium zum Beispiel lässt, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, da steckt viel dahinter und es ist wesentlich mehr als so nur so diese, ich sag mal, Internet-Nerd-Partei.
Ja, wenn du das angesprochen hast, gerade mit dem OB-Kandidaten, das ist natürlich auf der Ebene Kommunal- oder Bürgermeisterwahl ganz besonders auch einfach eine Persönlichkeitswahl. Und wahrscheinlich je größer, je Bund oder je weiter oder Land, naja gut, wenn wir mit sagen müssen, Land, dann kommen wir auch noch drauf, habe ich so das Gefühl, dass wir möglicherweise auch schon ein bisschen in eine Persönlichkeitsabstimmung hineinlaufen, aber da kommen wir sicherlich nachher noch drauf zu sprechen. Aber je größer einfach der Umfang oder der Bereich, über den es abzustimmen gilt, desto wahrscheinlich neutraler wird es, desto mehr wird dann das Parteiprogramm im Vordergrund stehen. Und gerade eine OB-Wahl irgendwo in einer Stadt, da geht es natürlich zwei Persönlichkeiten. Das hatten wir hier in Ulm ja auch. Starke Persönlichkeiten, die sich dann eben durchgesetzt haben über lange Jahrzehnte. Ivo Gönner meine ich natürlich. Mhm. Und insofern ist natürlich da Unterschied von Kommune zu Land oder Bund. Nachvollziehbar. Gut, also jedenfalls in Berlin haben wir gesagt, seit dem Parlament, in NRW hast du gesagt, seit ihr im Landtag,
dann Schleswig-Holstein
und im Saarland. Ja, also im Süddeutschen, ja gut, Saarland ist schon in die süddeutsche Schiene, aber momentan noch ein bisschen weniger im süddeutschen Bereich. Also
ja, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Wahlen zum, ich sag mal, ungünstigen Zeitpunkt waren. Denn 2011 war die Wahl noch, bevor sozusagen die Piraten mal bekannter wurden hier in Baden-Württemberg, und da war einfach da ging es doch um Stuttgart 21 Thema, und da war natürlich dann das, wo die Grünen hier so enorm zulegen konnten.
Fukushima war noch 2011, ich glaube auch Anfang des Jahres.
Genau, das war im März.
Das war jetzt
richtig. Und das waren natürlich dann zwei Themen ganz groß für die Grünen, und da konnten die eben punkten, da hat man die Piraten noch nicht so wahrgenommen. Und wie gesagt, jetzt sind wir eben 5 Jahre später. Und da nimmt man die Piraten zum Teil eben noch nicht mehr wahr oder nicht mehr wirklich wahr. Und ich denke gerade Berlin, Saarland und so, das war so alles 2011, 2012, die Zeit, wo man sich dann wirklich auch, oder wo sich die politisch Interessierten gedacht haben, mal schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt, was machen denn die anderen so, wo viele sich auch gesagt haben, okay, ich habe jetzt 20 Jahre immer die Partei gewählt, ich schaue mir jetzt mal was Neues an. Ja, und das war dann die Zeit, wo auch dann die Piraten hier plötzlich zum Teil bis auf 10 Prozentpunkte oder noch mehr bei den Umfragen gekommen sind und auch bei einigen Wahlen sehr gut abgeschnitten haben. Mhm. Nichtsdestotrotz schneiden Piraten nach wie vor bei Wahlen immer wieder relativ gut ab. Es wird nur einfach nicht so festgehalten. Wir haben jetzt in Frankfurt aktuell jemanden in der Stadt sitzen. Wir haben auch hier in Ulm im Stadtrat eine Piratin sitzen. Darf man auch nicht vergessen. Also
sagst du den Namen?
Das ist die Denise Nickemeyer. Die ist von der Wählervereinigung Ulm hoch 3, ist Piratin und ist mit den Grünen gemeinsam in der Fraktion. Mhm. Macht da auch eine wunderschöne Arbeit, hat hier zum Beispiel auch mitgeholfen, dass das Portal Open Antrag eingeführt wird. Das heißt, jeder Ulmer Bürger Bürgerin, um es politisch korrekt zu sagen, kann hier einen Antrag stellen, der dann auch in den Stadtrat kommt, der dann über diese Fraktion einfach eingereicht wird. Und das gibt natürlich den, ja, den Menschen hier in Ulm eine Möglichkeit, auch mal an den Stadtrat ranzukommen, vielleicht ihre eigenen Anliegen zu bringen. Und das ist auch ein, ich sag mal, Piratenkennzeichen, dass man einfach versucht, den Menschen Wege zur Politik aufzumachen und zu sagen, hey, ihr braucht hier nicht erst euch groß engagieren und Schnickschnack und euch überall da und hier Klinken putzen und alles, sondern ihr könnt direkt kommen, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Fragen habt. Das ist zum Beispiel hier.
In einem Wort, niedrige Zugangsschwelle. Man kann also sehr gleich mit einsteigen, mit irgendwo diskutieren oder man wird sehr schnell integriert. Man ist, wie du sagst, vielleicht so in den verwurzelten Hierarchien anderer Parteien, wo jemand schon vielleicht, ich bin mal 25 Jahre irgendwo schon dabei ist und noch jahrzehntelang irgendwo zurückblickt und zurückschaut und vielleicht einfach sich da Strukturen gebildet haben. Wenn man jetzt mal gerade über die Landesgrenze guckt, wo dann eine Partei sogar dann schon, solange man denken kann, am Ruder ist, wo einfach bestimmte Strukturen dann auch gewachsen sind, bestimmte Dinge sich vielleicht zur Selbstständigkeit verselbstständigen oder eben einfach ja eingesessen irgendwo schon sind. Ja, das bei euch natürlich nicht. Ihr habt nicht diese lange Vorgeschichte.
Genau, wir haben jetzt vor kurzem quasi 10-jährigen Geburtstag gefeiert und haben deshalb zwangsläufig noch keine Parteimitglieder, die seit 25 Jahren dabei sind. Piraten haben sich auch deshalb auch formiert, um genau auch das zu vermeiden. Ja, weil wir eben ganz bewusst hier keine großen Hierarchien wollen. Wir haben in vielen Bereichen, wo wir Möglichkeiten haben, bauen wir sogar Hierarchien ab und geben einfach den Menschen Möglichkeit, aktiv Politik zu machen, aktiv mitzugestalten, ohne sich hier irgendwo erstmal 10 Jahre hoch oder ja hochziehen zu müssen und auch direkt Ansprechpartner zu finden.
Schön. Ich denke, über die Partei, über das Programm und vielleicht so einen Punkt, der mir auch noch gerade im Hintergrund brennt. Ich habe so das Gefühl, dass wir das bestimmte Themen momentan irgendwo immer zu Flüchtlinge zum Beispiel, immer dann dazu führen, dass eine Partei so hochkommt, nachher wieder runter. Da sprechen wir nachher auch noch, aber ich denke, wir haben schon eine Viertelstunde gesprochen. Zeit, wir spielen eine Musik und ich habe es ausgesucht, das rote Album von Tokotronic liegt hier vor mir und ja, es passt irgendwie zum Thema in unserer Gesellschaft. Wir spielen Solidarität. Hier sind Tokotronic. Radio Free FM, die Plattform heute Nachmittag, ja, mit dem Thema Landtagswahl in Baden-Württemberg. Bei mir zu Gast ist Falk-Peter Hirschel, der Kandidat der Piratenpartei aus Ulm für den Landtag. Und wir haben schon ein klein bisschen gesprochen über die Partei, über die, ja, doch etwas geringer geworden, sagen wir mal, Präsenz. Aber wir haben verstanden, Falk, dass auf jeden Fall die Piraten nach wie vor existent sind, absolut, sehr aktiv sind und ihr auch schon die diversen Erfolge habt, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr so medial irgendwo zum Tragen kommt oder gar nicht mehr so in der Presse oder einfach nicht mehr so gehypt wird. Keine Ahnung, weil es bestimmte Themen sind. Und da würde ich gern vielleicht noch anknüpfen an die Frage, die ich so ausgangs des ersten Blocks hatte. Ich habe so das Gefühl, Falk, dass immer in den letzten Jahren häufiger bestimmte Themen so eine besondere Gewichtung bekommen haben. Das ist vielleicht die ausgewogene, vielleicht die Betrachtung längerfristig oder einfach nicht nur auf ein Thema fokussiert, ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Mein Gefühl ist, wenn ich doch zum Beispiel zu einer Wahl gehe, dann darf ich nicht nur nach einem einzigen Thema, was mich vielleicht bewegt, sondern muss ja irgendwo nach einem gesamten Thema oder auch nach einer gesamten Ausrichtung einer Partei vielleicht ein bisschen orientieren. Also nicht bloß geschwind auf irgendwas draufspringen, sagen, das ist gerade ein Riesenproblem, also alle auf die eine Partei springen oder dann zu einer gewissen anderen Zeit, also konkret gesagt Fukushima ist zum Beispiel alles eher auf die Umweltthematik gesprungen und man hat vielleicht dann Themen wie Wirtschaft oder irgendwas dann plötzlich vernachlässigt. Jahre davor, ich erinnere mich auch Bundestagswahlen, die wurden über die Problematik Arbeitsplätze entschieden, Arbeitslosigkeit. Es sind immer bestimmte Themen, die so ganz für eine gewisse Zeit dominant zu sein scheinen. Dann gab es auch mal das Thema mit Überwachung, mit Internet, mit NSA. Das ist sicherlich ein Punkt, bei dem ihr dann auch irgendwo eine gewichtige Meinung habt und hattet und dann dadurch auch irgendwo ein bisschen in den Vordergrund getreten seid. Aber wie gesagt, ich sehe das Ganze irgendwie ein bisschen als schwierig oder als problematisch, wenn man nicht geneigt ist, sich einfach das gesamte Spektrum einer Partei anzugucken.
Sehe ich eigentlich genauso. Wir haben seit Jahren, das hast du schon richtig gesagt, das Problem. Es gibt ein Thema, da springen alle Parteien drauf, aber auch die Medien. Man könnte echt meinen, es gibt nichts anderes mehr. Ist leider Gottes so. Wir Piraten haben ein sehr breit gestreutes Parteiprogramm, das hier sehr viele Bereiche abdeckt. Wir werden immer noch auf Internet und Computer festgefahren und wenn die Leute dann sehen, hey, ihr habt ein komplettes Parteiprogramm, was auch Bildung, Soziales, Umweltschutz abdeckt. Ja, oft auch sehr viele konkrete Punkte. Wir haben auch rechtliche Bereiche und so weiter. Dann sind viele erstmal erstaunt und sagen, Moment, das hätte ich bei den Piraten ja nie erwartet. Ja, ich erlebe es heute noch, dass Leute zu uns kommen und sagen, hey, du bist Pirat, du kannst doch das mit dem Computer. Ja, aber für alles andere gehen die schon gar nicht davon aus, dass wir das können. Ja, und das ist natürlich auch ein Problem der Politik grundsätzlich. Ich habe so, ja, leider das auch Empfinden, dass die Politik doch sehr kurzfristig ist, immer sehr auf einen Punkt bezogen und sehr viel kriegt man nicht mit. Wir haben jetzt seit kurzem wieder mal die Vorratsdatenspeicherung, hat keiner wirklich viel gemacht. Wir haben jetzt Bundestrojaner seit ein paar Wochen. Das kam irgendwo mal eine Randnotiz, aber es funktioniert. Es interessiert irgendwie niemand mehr. Ja, wir werden hier permanent weiterhin überwacht. Sehr viele soziale Grundrechte werden weiterhin eingeschränkt. Aber es interessiert keinen mehr, weil es gibt nur noch ein tolles Thema und das dominiert alles. Und die Menschen denken vielleicht nicht mehr so breit und auch nicht mehr so vorausschauend. Und auch die Politik, habe ich das Gefühl, und es haben sehr viele Leute und auch viele Menschen, mit denen ich spreche, sagen, ja, die denken doch von jetzt nur noch zur nächsten Wahl, aber kein bisschen weiter.
Ich glaube, was du ansprichst, das mit dem Bundestrojaner, kam nicht letzte Woche eine Meldung, dass der jetzt irgendwie im Einsatz ist? Ja. Oder das glaube ich, war eine Meldung gerade letzte Woche. Und du hast recht, das Thema wurde ja vorher sehr hitzig diskutiert. Ich habe es nur als Meldung eigentlich mitbekommen. Ich habe aber darüber hinaus außerdem keine irgendwo weitergeartete Information oder Diskussion gehört. Ja. Das heißt, das Thema geht wirklich momentan hinter anderem sehr, sehr irgendwo auch unter. Und die übrigen Belange.
Das ist ja genau das ist das, was ich angesprochen habe. Es gibt viele Punkte, die einfach nicht mehr diskutiert werden, die uns Menschen dauerhaft sehr massiv beschäftigen werden. Denn faktisch Bundestrojaner heißt ein Eindringen in meinen privaten Bereich, ist im Prinzip ein Eindringen auch in meine Wohnung. Ja, da gab es früher die Diskussion, sowas ist Verfassung, ist grundrechtswidrig.
Briefgeheimnis beispielsweise ist ja auch nicht so viel anders. Das ist auch in Deutschland ein geschütztes Thema. Ich darf nicht die Informationen einsehen, die dort in dem Briefumschlag drin steht, Post oder jemand darf nicht den Brief öffnen. Aber im Prinzip, wenn ich Tür und Tor für einen digitalen Eindringling öffne.
Genau, das ist das Problem. Mhm. Also faktisch muss man ganz klar sagen, was hier diese Bundestrojaner macht und diese Überwachung ist eigentlich ein permanenter Verfassungsbruch, täglich millionenfach. Aber wie gesagt, es interessiert ja irgendwie niemanden mehr. Und es gibt viele Bereiche, wo permanent hier eigentlich Gesetze gebrochen werden. Und zwar von der Politik, von den staatlichen Institutionen, die eigentlich uns Bürger ja vor irgendwelchen Gesetzesbrüchen schützen müsste. Aber die machen das einfach mal. Und selbst wenn das Bundesverfassungsgericht, wie ja auch bei der Vorratsdatenspeicherung schon mehrfach passiert, irgendwann nach einem halben Jahr oder Jahr feststellt, hättet ihr so eigentlich gar nicht dürfen, ach ja, dann gilt das Gesetz nicht, dann nennt man es wieder um in eine Mindestspeicherzeit oder eine Höchstspeicherzeit oder wie auch immer. Da sind die ja sehr fantasievoll. Und dann haben wir genau das gleiche Gesetz wieder. Es wird wieder ein, zwei Jahre lang laufen, bis wieder was passiert. Und irgendwann hat man ein Thema und dann wird das einfach so unten reingeschoben. Und dann haben wir immer mehr Überwachung und immer weniger auch unsere Grund- und Menschenrechte. Und genau da sind Piraten dagegen. Wir sagen, man muss genau diese Themen auch ständig in den Vordergrund stellen, weil die uns Menschen viel längerfristiger interessieren. Ja, wie lange die Bürgerflüchtlinge, die Bürgerkriegs- oder die Kriegsflüchtlinge aus Syrien kommen, das wird uns vielleicht gar nicht so lange beschäftigen. Da hat erst vor kurzem jemand gesagt, spätestens in 2 Jahren, wenn der erste Syrer im Fußballverein ein Tor schießt, oder ja, dann interessiert sich niemand mehr dafür, wo der eigentlich herkommt und warum der hergekommen ist. Wenn aber in dem Moment ich zum Beispiel mein Internet gar nicht mehr schützen darf, wenn quasi sämtliche öffentlichen Stellen und alles meine E-Mails mitlesen können, und ich verpflichtet bin, das ein oder andere Programm auf meinem Computer zu installieren, das wird uns noch über Jahre und Jahrzehnte beschäftigen.
Falk legt die Problematik vielleicht daran begründet, dass gerade sowas wie, was wir besprechen, auch einfach technisch relativ komplex ist, dass die Leute das gar nicht mehr verstehen. Liegt die ganze Problematik vielleicht auch in einer gewissen Verselbstständigung der Dinge oder woher rührt das? Woher kommt dieser Trend? Oder auch, dass du sagst, die Politik macht dies, macht jenes. Die Frage ist, verstehen diejenigen, die an der Stelle entscheiden, gerade auf dem digitalen Gebiet, genügend, um entsprechend zu entscheiden? Oder wird da auch viel vielleicht aus Unwissen oder einfach aus sehr grober Abwägung heraus entschieden? Oder wie kommt so eine Situation zustande?
Also ich möchte ehrlich gesagt niemanden, der hier entscheidet, unterstellen, dass es zu blöd ist, zu kapieren, über was er entscheidet. Also das möchte ich eigentlich jetzt wirklich nicht. Ich denke, es kommt vieles zusammen. Natürlich einerseits das Gefühl, dass man viele Sachen einfach entscheiden will, entscheiden muss. Manches wird dann einfach ad hoc entschieden nach dem Motto, wir brauchen noch ganz schnell was bevor dem nächsten Gipfel. Vor kurzem hat man es ja festgestellt, Asylpaket 2 wurde ewig lang verhandelt, hip hip hurra, wir haben es. Und am nächsten Tag hat das Herr Gabriel verkündet, oh, ich habe es gar nicht gelesen. Ja, das spricht natürlich für die Qualität hier von Regierungsarbeit und die setzt sich natürlich in vielen Bereichen durch. Gleichzeitig.
Du meinst den Nachzug, der da nicht geregelt war, der genau. Dann an der Stelle für Flüchtlinge, ob die Eltern nachziehen dürfen, der dann von der CSU, der CDU, von Union verneint wurde und die SPD wollte das, man hat es nicht genau gelesen und da hieß es, das ist so verabschiedet und hat die SPD gesagt, nein, so haben wir das nicht wollen. Du meinst den Punkt?
Genau, diesen Punkt wollte ich eben ansprechen, um einfach mal ein wirkliches Beispiel, das ja auch dann tatsächlich durch die Medien gegangen ist, klarzumachen, wie hier zum Teil regiert wird. Und das sage ich auch zu diesem Thema und genau gerade ein Herr Gabriel, der noch nicht mal Asylpaket 2 gelesen hat, bevor er es unterschreibt, will uns jetzt erzählen, dass ACTA oder das TTIP ganz toll ist. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Versprecher. Weil 2012 haben wir Piraten es geschafft, dass ACTA europaweit gestoppt wurde. Und jetzt kommt eben TTIP hinterher. Und da kämpft man genau dieser Gabriel, der noch nicht mal im Kabinett gelesen hat, was zum Asylpaket 2 mit Zustimmung der SPD oder mit den Stimmen der SPD beschlossen wurde. Selbst das hat er nicht gelesen. Und der will uns erzählen, dass das TTIP ganz toll ist. Wir wissen, selbst unsere Vertreter dürfen das nicht mal lesen und die Partys lesen dürfen, dürfen noch nicht mal drüber reden. Und insgesamt, da soll irgendetwas verabschiedet werden, was uns alle betrifft, wo wir aber noch gar nicht wissen, was kommt und wo wir die nächsten 5 Jahre auch noch nicht mal wissen dürfen, was uns alle betrifft. Ja? Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass hier meiner Meinung nach oder auch grundsätzlich der Meinung der Piraten nach hier auch die Bürger ganz bewusst, ich sag mal böse, dumm gehalten werden. Ein Teil dieser Antwort würde sie sicher erschrecken. Zitat Ende. Ich denke, den Herrn de Maizière kennen auch sehr viele. Dass man einfach sagt, ja,
die war Menschen, natürlich in einem anderen Zusammenhang.
War im anderen Zusammenhang, klar, das war jetzt nicht mit TTIP.
Mit München aber, und den Attentatsvorbereitungen,
ja. Das ist genau dieser Punkt, dass Politiker dann oft sagen, ach, die Leute müssen gar nichts alle wissen. Und wir machen einfach mal. Und das ist natürlich etwas, was bei Piraten Kernthema betrifft, weil wir sagen, Transparenz, jeder sollte zumindest die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Ja, es muss, wenn hier so ein Staatsvertrag geschlossen wird, zumindest auch jeder betroffene Bürger die Möglichkeit haben, das einzusehen, zu lesen, sich zu informieren. Oder zumindest doch, dass die gewählten Vertreter sich informieren können, aber selbst das geht nicht wirklich. Und da tun wir uns einfach sehr schwer.
Also du konkretisierst das gerade in Bezug auf das TTIP-Thema, wenn du sagst, die ganzen Unterlagen sind, die werden zwar verhandelt, aber sind irgendwie nicht transparent. Richtig. Und da ist ein Mangel. Ich meine, hier auch bei Radio Free FM, das hast du vielleicht schon mitbekommen, ist das Thema TTIP und die Diskussion sehr, sehr ausgeprägt und es gab ja auch schon sehr, sehr viele Veranstaltungen hierzu. Also ich glaube, hier in Ulm und auch eben die Gruppe, die sich damit befasst, die sind ja schon sehr engagiert und versuchen da auch eine gewisse Transparenz reinzubringen, sicher aus der einen Sicht. Es gibt sicherlich auch aus der anderen Sicht, ich habe auch schon Diskussionen aus der Wirtschaftsseite gehört, die das massiv befürworten. Es gibt sicherlich 2 und 3 Sichten, aber ich glaube, also mir fällt es ehrlich gesagt auch schwer. Man hört das eine oder das andere, aber da wirklich durchzusteigen, es fällt schwer. Und eine sagt, es ist so, und andere sagt, es ist ja gar nicht so. Und irgendwie ist es dann sehr schwierig, aber man muss das Gefühl haben, dass das Ganze irgendwie nicht so ganz, naja, wie soll ich mal sagen, problematisch zumindest.
Genau, das ist auch mit einer unserer Kritikpunkte, wie du eben schon gesagt hast. Der eine sagt, das ist toll, aber er kann ja nicht sagen, was wirklich drinsteht, warum es toll ist. Ja, und das ist mit einer der Punkte, den wir ganz massiv kritisieren. Wir sagen, hey, das ist etwas, was das Leben hier von, ich weiß nicht, 240 Millionen Europäern und mindestens so viele US-Amerikanern für die nächsten Jahre, Jahrzehnte beeinflusst. Und wie viele Leute verhandeln drüber? 5? Also es ist einfach ein Wahnsinn. Niemand weiß es. Man kann sich ja auch keine wirkliche Meinung bilden, weil keiner jetzt konkret was weiß. Aber ich sag mal wirklich ganz einfach aus dem Bauchgefühl heraus, wenn es wirklich was Gutes für die Menschen wäre, könnte man es ihnen auch zeigen und zugänglich machen und sie überzeugen, guck mal, alles wird besser. Und ich habe so das Gefühl, wenn jemand schon schlechtes Gewissen hat und das nicht mal veröffentlicht, dann wird da wahrscheinlich nicht nur Gutes drinstehen.
Mhm. Ja, es ist bei dem Thema schon augenfällig. Also ihr seid auf jeden Fall auch in dem Thema dran. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie ja schon auch in eure Schwerpunkte oder eure Anliegen reingekommen in Bezug auf die Landtagswahl. Ich glaube, so verstanden zu haben, eure Themen liegen dann sehr stark auf dem Gebiet der Freiheitsrechte, auf dem Gebiet einfach der Bewahrung von einfach von Persönlichkeitsrechten, Freiheitsrechten, ja. Sehr stark in diese Richtung. Also das sind so die Schwerpunkte. Ich versuche mal einfach gerade so ein bisschen abzuarbeiten, wo sind jetzt eure Themen, die ihr massiv eben an der Stelle im Blickpunkt habt, und das sind wir genau bei dem Thema.
Genau, wir haben also verschiedene Schwerpunkte. Wir sind auch sehr stark im Umweltschutz engagiert. Allerdings mir persönlich liegen natürlich diese Freiheitsrechte vielleicht auch beruflich bedingt ganz besonders am Herzen, und das war auch für mich eine der Motivationen, warum ich gesagt habe, okay, ich engagiere mich jetzt genau in diesem Bereich. Und zum Thema TTIP kann ich nur darauf hinweisen, ja, Piraten waren von Anfang an dabei. Es war die Amelia, die schon 2013, als alle noch gejubelt haben, hurra, ACTA ist weg, gesagt hat, Leute, ihr könnt gleich das nächste anfangen, da kommt der nächste Vertrag einfach zu. Und das, wie gesagt, haben Piraten schon 2013 gemacht, lange noch bevor Grüne und alle anderen aufgewacht sind. Mhm. Also Piraten hatten damals schon das Ohr für Transparenz und haben das so lange damals noch im Hype rumgebrüllt, bis auch viele andere dann festgestellt haben, Moment, da kommt ja wirklich noch gleich der nächste Hammer auf uns zu. Und seither haben wir diese ganze TTIP-Diskussion.
Das Thema ACTA hast du jetzt schon zweimal erwähnt. Sag vielleicht ganz kurz, um was es da ging. Ich meine, ich weiß, was es ist, aber vielleicht den Hörern auch ganz kurz, um ein Verständnis irgendwie zu machen, was das...
Ja, es ging da auch um eine große Freiheit, eine große Freihandelszone, um die diversen Einschränkungen und Möglichkeiten. War im Prinzip so was Ähnliches wie TTIP, vielleicht noch ein bisschen weniger.
Ich glaube, auf europäischer Ebene halt, ne?
Ging also auf europäischer, aber auch mit den USA zusammen.
Oh ja.
Und das haben dann tatsächlich auch die Europäer gestoppt. Als dann die ersten EU-Kommissare angefangen haben, ich glaube Slowenien, aber nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest, die hat dann zuerst in der EU gesagt, nein, wir werden das definitiv nicht unterschreiben, und ich entschuldige mich jetzt schon bei allen, weil ich das früher mal gut gefunden habe, und dann ist es so nach und nach gekippt, und dann hatten wir hier auch eine riesen Demonstration auf dem Münsterplatz mit über 1000 Leuten und das bei minus 10, minus 15 Grad. Ja, und dann hat die EU gesagt, okay, wir stoppen's. Und dann kam im nächsten Schwung TTIP, und seitdem weiß eben keiner mehr, was hier verhandelt wird. Vielleicht aus Angst, dass hier dann wieder 1000 Leute oder ich weiß nicht wie viele auf die Straßen gehen und ganz laut dagegen sind.
Ja, ich würde sagen, wir haben eine Viertelstunde wieder rum. Schon wieder Zeit für eine Musik. Spielen wir einen zweiten Titel. Ich habe es ausgesucht. Und zwar von der Band, die heißen Opus Leopard. Und da habe ich gedacht, Piraten, naja, verbindet man immer ein bisschen mit Computern. Dann habe ich einfach mal die digitale Liebe ausgesucht. Wie findest du das?
Toll.
Passt? Okay, dann spielen wir das. Zurück bei der Plattform Radio Free FM. Ja, da habe ich mich vertan. Es war Sternzeichen Leopard. Es war nicht digitale Liebe, aber es war auf jeden Fall Musik. Und wir sind zurück beim Thema Landtagswahl am 13. März hier in Baden-Württemberg. Und ich hoffe, alle, die ihr und die Sie heute zuhören, dass Sie auch alle und Sie alle schön zur Wahl gehen und mit abstimmen, damit da auch wirklich, dann das ein breit getragenes Ergebnis wird. Und bei mir im Studio ist der Falk Peter Hirschel, der Kandidat der Partei der Piraten hier in Ulm, der Landtagskandidat. Und wir haben gerade über Schwerpunkte der Partei gesprochen. Wir haben zwei Themen ein bisschen rausgegriffen. Es war eigentlich so aus dem Bereich Persönlichkeitsrechte, TTIP haben wir auch noch genannt. Aber wir haben schon hier in diesem eurem Wahlprogramm, das relativ dick ist, ein bisschen geblättert in der Pause und haben gesehen, da steht eigentlich recht viel drin, und da steht noch viel, viel mehr drin als nur die zwei Punkte, die wir gerade angesprochen haben. Falk, vielleicht gehen wir doch einfach mal so die Punkte, die dir und eben den Piraten auch in dem Zusammenhang wichtig sind, durch, dass man ein klein bisschen versteht, dass die Piraten eben nicht wie vielleicht der ein oder andere, du hast es vorhin auch angesprochen, nur auf ein Thema fixiert sind, sondern dass ihr doch eine breitbandige Politik oder eben ein Konzept irgendwo vorzutragen habt.
Genau, können wir gern machen.
Ja.
Welches Thema? Ja,
okay. Schieß einfach mal los. Also ich habe hier die Notiz, wenn du es schon mich so fragst, die Notiz schnelleres Internet. Das hört sich natürlich schon mal das ganz klar nach einem Computerthema.
Ja, das ist natürlich ein typisches Piratenthema, möchte man meinen, aber es ist eben nicht nur Piratenthema, es ist eigentlich grundsätzlich für alle wichtig, sei es für die Wirtschaft, sei es für den privaten Menschen. Heutzutage ist man ohne Internet relativ aufgeschmissen. Ich weiß, ich kann ohne Internet noch nicht mal meine Steuererklärung hier für die Kanzlei abgeben, wenn das ewig braucht oder abreißt. Das kann es nicht sein. Leute, die auf dem, ich sag mal, platten Land wohnen, die dann irgendwelche Verbindungen haben, mit denen sie an die Inhalte gar nicht ran können, die werden zum Teil aus von vielen Sachen einfach ausgeschlossen, weil sie nicht hinkommen. Deshalb ist der Ausbau des schnellen Internets einfach absolut notwendig und eine grundsätzliche Voraussetzung dafür, um die Bürger, um die Menschen hier auch an Politik, auch am gesamten Sozialen einfach teilhaben zu lassen.
Wie ist denn momentan die Lage in Baden-Württemberg? Sind wir insgesamt relativ gut mit schnellem Internet oder sind wir auch vor allem im dörflichen, ländlichen Bereich schlecht ausgestattet? Ich habe da aktuell gar keinen Überblick. Wie ist denn die Situation derzeit?
Also die Details weiß ich auch nicht. Ich weiß, es gibt ein paar schnelle Anschlüsse, aber es gibt durchaus noch Bereiche, wo noch mit Kupferkabel läuft, wo überhaupt nichts geht. Also gerade hier auch in Ulm, es gibt Ecken, die sind noch über Erbach angeschlossen. Das läuft wirklich noch über alle möglichen Ecken. Also da könnte man auf jeden Fall noch wesentlich mehr verbessern. Und es gibt tatsächlich auch im Bereich der Schwäbischen Alb noch Dörfer. Also da muss man fast noch trommeln, sage ich mal ganz böse.
Mhm. Die Frage natürlich, die wahrscheinlich kommen wird, Finanzierung bei dem Thema.
Ich denke, die Finanzierung ist gar nicht so das Hauptproblem.
Ja.
Es muss ein vernünftiger Ausbau erstmal da sein.
Ja.
Der gehört zur Daseinsvorsorge, wie Wasser und Ähnliches auch. Ich meine, es fragt ja auch keiner, hey, warum braucht man auf dem Dorf fließendes Wasser und Strom? Und ich denke, wenn man dahin Strom bringt, dann ist Internet kein Problem. Es gibt auch Möglichkeiten über Stromkabel. Aber da müssten wir jetzt an die Techniker fragen. Also ich denke, die Kosten, die würden sich in Grenzen halten. Es ist eher so die Bereitschaft.
Es ist also eine Grundausstattung, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du sagst, so wie wir fließend Wasser haben, wie wir Strom haben, wie wir Fernsehprogramme oder Empfang haben, gehört einfach heute dazu, dass man auch auf dem Gebiet ein schnelles Internet hat, weil letztendlich, da haben wir auch gerade schon gesprochen, dass die Steuererklärung angesprochen, es wird ja auch wieder von den Instanzen erwartet, dass wir über diesen Wege dann kommunizieren. Das heißt, dass wir an der Stelle unsere Steuererklärung zum Beispiel rückliefern und anderes mehr. Es wird immer mehr auch an Informationen nur noch digital, aber eben nicht mehr als Papierform bereitgestellt und so. Insofern, der Mensch ohne Internet ist, was das angeht, ja eigentlich schon fast, kann ja schon fast nicht mehr sein.
Richtig, genau,
seinen Alltag meistern.
Genau, das ist eben das Problem, was wir sagen. Es wird auch in der öffentlichen Verwaltung sehr viel vorausgesetzt, dass man vieles online macht. Ja, man kann sich sogar jetzt hier bei der Stadt online anmelden und alles Mögliche. Aber das nützt einem gar nichts, wenn das Internet währenddessen permanent zusammenbricht oder so langsam ist, dass einfach nichts vorangeht. Und es gehört einfach mittlerweile im 21. Jahrhundert ganz normal zur Daseinsvorsorge.
Ein Punkt, der mir noch einfällt, Fahrpläne. Du bekommst heute bei der Bahn gar nicht mehr diese dicken Kataloge.
Nein, genau.
Gibt es auch nicht mehr. Ne?
Das ist eben mit so einem Punkt, der uns nachher auch noch zum anderen großen Kernthema führen wird. Aber davor möchte ich auch noch zum Thema Internet was anderes loswerden, was uns Piraten ebenso wichtig ist, ist nämlich das freie WLAN. Was wir hier in Ulm über den Freifunk zum Teil machen, was unser neuer Oberbürgermeister jetzt auch schon mal laut angedacht hat, allerdings in einer Art und Weise, wo wir Piraten sagen, hey, man könnte es mit wesentlich weniger Geld viel effektiver machen. Also ich persönlich habe bei mir in der Kanzlei auch einen Freifunkrouter. Das heißt, wenn man dann direkt in der entsprechenden Stelle am Münsterplatz steht, hat man permanent Zugang zum Internet. Das habe ich mit meinem Kollegen Oberhäuser besprochen, der fand die Idee auch ganz toll. Und seither haben wir bei uns in der Kanzlei am Münster, wie es offiziell heißt, eben auch einen freien WLAN-Knotenpunkt. Dank der Piratin im Stadtrat hat auch die grüne Fraktion im Rathaus so einen Teil und es vernetzt sich immer mehr und immer mehr. Und das ist für uns natürlich auch ein Teil der Daseinsvorsorge. Denn wie du gerade gesagt hast, man bekommt zum Beispiel kein Fahrplan mehr, Stadtpläne und Ähnliches funktioniert alles auch nicht mehr. Und dann ist es auch für Touristen, aber auch für Menschen, die vielleicht nicht so oft in die Stadt kommen oder auch für Leute, die sich informieren möchten, was gibt's denn an Läden, was gibt's hier Sonstiges oder wo ist vielleicht jetzt eine Veranstaltung. Ganz toll, wenn die hier einfach mal dank einem freien WLAN sich per Smartphone oder wie auch immer einklicken können und einfach mal einen Stadtplan gucken können, Veranstaltungskalender schauen können, wann hier welcher Bus wo fährt. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt der Daseinsvorsorge, den eine moderne Stadt im 21. Jahrhundert einfach leisten können muss. Mhm. Fahrplan ist natürlich auch ein tolles Thema für uns Piraten. Und jetzt bitte nicht wieder kostenloser ÖPNV. Nein, es heißt ganz bewusst fahrscheinloser ÖPNV. Wir gehen davon aus, dass der über Umlagen finanziert werden kann. Es gab schon mehrere Anfragen, auch hier an die SWU. Wie das aussieht, die Stadt Ulm sponsert hier sowieso quer. Und es würde aus unserer Sicht mehr Sinn machen, hier einen kompletten fahrscheinlosen ÖPNV anzubieten, der gleichzeitig auch zu einer Verkehrsentlastung der Innenstadt führen würde. Wir bräuchten gar nicht mehr so viele Autos hier in der Innenstadt haben, wenn der ÖPNV eben für die Menschen attraktiver wäre. Und das ist er in erster Linie dann, wenn natürlich auch vom Randgebiet die Busse öfters fahren und eben dann auch fahrscheinlos sind, dass man das Theater hat, mit dem Kleingeld raussuchen und so weiter nicht. Denn wenn man, sagen wir mal, zu zweit in die Stadt reinfährt und dann 4 Euro für eine Fahrt zahlt, dann überlegt man sich, ob man nicht doch mit dem Auto reinfährt und entweder irgendwo sich einen Parkplatz sucht oder ins Parkhaus geht. Aber schwupps, haben wir hier schon wieder jede Menge Verkehr in der Innenstadt, haben dann auch diesen Parksuchverkehr, haben dann irgendwann natürlich das Problem, dass man Straßen renovieren muss, dass man sie ausbauen muss oder hin oder her. Und ein paar Jahre später werden sie wieder zurückgebaut, weil sich Anwohner beschweren. Das hätte man dann alles nicht. Und es gibt durchaus auch schon Modelle innerhalb Europas, wo die Städte das versucht haben und feststellen, hey, unterm Strich verdient die Stadt damit und es ist eine wahnsinnige Steigerung der Lebensqualität für die betroffenen Bürger und auch für die, ich sag mal, die nicht direkt in der Innenstadt wohnen, aber die am Rand wohnen oder für die Touristen, würde dann einfach spontan einfach einsteigen können und auf diese Weise ihre Stadt mehr genießen können.
Und man könnte natürlich auch sagen, je mehr diese öffentlichen Mittel genutzt werden, desto mehr könnte man auch sagen, in Richtung Umweltschutz wird getan.
Richtig.
Weil dann habe ich nicht die ganzen Autos, die in die Stadt fahren und dann alles zuparken und Benzin verbrauchen.
Mhm. Wäre natürlich insbesondere für unsere Landeshauptstadt Stuttgart ein tolles Programm, weil wenn die mal wieder Smogalarm haben, wenn die Leute nicht quasi gezwungen werden oder so halb gezwungen werden und sagen könnten, hey, ich kann mein Auto irgendwo bei der Autobahn oder wo auch immer einfach kostenfrei stehen lassen, wo viel Platz ist und dann einfach mit der S-Bahn reinfahren in die Stadt, das wäre natürlich umweltpolitisch ein echter Gewinn.
Weil du gesagt hast, du hast Wert gelegt darauf, das ist ein fahrscheinloser öffentlicher Nahverkehr, nicht ein quasi kostenloser. Wie wäre deine oder eure Idee dann die Finanzierung? Das heißt, jeder hat eine Abgabe irgendwie für öffentlichen Nahverkehr oder wie wäre dann das Konzept der Finanzierung?
Das Konzept ist natürlich, die Stadt finanziert doch sowieso schon. Und da kann man dann, da gibt es verschiedenste Modelle, da kann man jetzt nicht drauf eingehen, aber es gibt verschiedenste Modelle, wie das zum Teil auch praktiziert wird, entweder über Abgaben, zum Teil auch, dass man vielleicht Firmen beteiligt, für die das natürlich auch ganz toll wäre, dass ihre Mitarbeiter einfach hier flexibler und beweglicher sind. Man kann aus dem Tourismustopf dann ein bisschen Geld abziehen, weil man sich dann natürlich sagen kann, hey, dann werden vielleicht mehr Leute reingezogen. Man kann aus dem Straßenbau ein bisschen was abziehen und natürlich auch eine Beteiligung der Bürgerschaft, in welcher Form auch immer, ist möglich. Aber wie gesagt, da gibt es sehr viele verschiedene Modelle. Aber finanzierbar ist das auf jeden Fall. Es gibt, wie gesagt, schon Beispiele.
Mhm. Dann habe ich hier stehen, Kindergärten ausbauen, kostenlos anbieten. Das ist auch, der Nachwuchs das liegt euch am Herzen?
Absolut, ja. Nicht nur deshalb, weil wir eine relativ junge Partei sind, weil bei uns auch viele Parteimitglieder einfach in dem Alter sind, dass das ein wirkliches Thema ist. Auch deshalb, weil ich an einer privaten Berufsschule noch unterrichte und da zukünftige Kindergärtnerinnen oder Kindererzieherinnen ausbilde, bin ich natürlich an dem Thema durchaus interessiert. Wir sagen, Bildung fängt einfach schon sehr früh an. Und das darf man nicht vernachlässigen. Und ein Kindergartenplatz ist für die Sozialisierung und für die erste Bildung für die Kinder enorm wichtig. Und das muss einfach gefördert werden. Es kann nicht sein, dass das zum Teil so sträflich vernachlässigt wird, dass manche Eltern, also ein Beispiel kenne ich jetzt hier von einer Bekannten, die hat zwar das Kind noch nicht, aber schaut sich jetzt schon mal nach einem guten Kindergartenplatz um. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, das kann es nicht sein. Dann hat die Stadt Ulm tolle Portale, die aber nicht funktionieren. Da muss man irgendwo anrufen und es funktioniert nicht, da geht keiner ans Telefon. Da sagen wir auf jeden Fall ausbauen. Weil einfach die Bildung, die Ausbildung und die Förderung der Kinder auch schon im ganz kleinen Alter beginnt. Und wir sagen deshalb auch kostenfrei in Analogie zu den Schulen. Da käme ja heutzutage auch niemand mehr auf die Idee, für die Grundschule irgendwelche Gebühren anzufordern. Und wir sagen, das ist doch eigentlich vergleichbar. Abgesehen davon ist es natürlich auch so, es ist ein sozialer Faktor. Es ermöglicht einfach auch vielen Leuten, die Kinder da abzugeben, den Kindergarten auch bewusst in Anspruch zu nehmen, ohne sich hier Gedanken zu machen, was kostet das, lohnt sich das oder ja, einfach um die Kinder mehr oder minder allesamt da schon mal zu integrieren und den Kindern möglichst früh einen gelungenen Start hier ins Leben zu geben.
Du hast die Bildung auch erwähnt, das heißt ein Kind, das dann den Kindergarten verlässt und in Grundschule oder dann später im Gymnasium oder in eine andere Schule kommt. Wie ist euer, in Bezug auf Bildungsthemen, euer Konzept? Die Landesregierung bzw. auch die Politik diskutiert jetzt auch im Zusammenhang mit dem Wahlkampf immer wieder über Bildung. Die Union kritisiert das Konzept, was eben SPD und Grüne in dem Fall in der letzten Wahlperiode so umgesetzt haben. Wie ist euer Stand oder bzw. eure Position in diesem
Umfeld? Wir haben natürlich ein relativ ausgeprägtes Bildungskonzept drin. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Bildungspolitiker, muss ich auch dazu sagen. Ich weiß, dass wir natürlich der Meinung sind, dass man einerseits alle abholen muss, alle fördern muss, wo sie sind. Andererseits aber auch nicht hier jetzt dann die Lehrer allein lassen kann nach dem Motto, bitteschön, hier hast du 10 Kinder, die zwar kein Deutsch können, aber integriert die irgendwie. Sondern dass man hier ganz klar sagt, da wo einfach Aufgaben sind, müssen auch die Lehrer, die Möglichkeiten an der Schule, die Schulen gefördert werden.
Okay, dann was haben wir noch? Was ist dir noch wichtig an Belangen? Wir haben nur noch mal 6 Minuten. Ja, das Programm habe ich schon gesehen, ist sehr, sehr dick. Wollen wir noch irgendwo bestimmte Themen? Also ich sehe zum Beispiel hier kommt Landesthemen vorantreiben, da steht auch Stuttgart 21 drauf. Was meint ihr mit Landesthemen? Was liegt euch da jetzt noch besonders oder konkret? Was
da haben wir natürlich auch ein riesen Portfolio, je nachdem wo die Region sind, sei es Südschwarzwald, sei es die Südbahn, sei es natürlich auch Stuttgart 21. Ja. Das Thema war vor 5 Jahren schon mal ein sehr heißes Thema. Irgendwie so richtig vorangekommen ist da auch noch nicht viel. Es wird zwar irgendwie so halbherzig gebaut, aber jetzt weder noch. Und da sagen wir auch ganz klar, auch wenn das, wie das damals beschlossen wurde, nicht so ist, auch wenn die Programme vielleicht für die Gegenwart schon gar nicht mehr passen, aber dieses halbherzige Hickhack, das können wir überhaupt nicht mögen, leiden. Das mögen wir nicht. Und dann sagt man, es muss ja einfach klar sein, von vornherein, was da gebaut wird, und dann muss man es auch bauen. Und auch für die Zukunft, dass man die Bürger einfach im Vorfeld mal schon beteiligt, weil diesen ganzen Aufstand mit diesen Demonstrationen und diesen Verzögerungen und was da jetzt alles noch rauskommt, hätte man dann alles nicht gehabt, wenn man von vornherein die Bürger einfach besser integriert hätte, mit einbezogen hätte. Das ist wieder mal ein typisches Piratenthema. Ich sag mal nur das alte Stichwort Transparenz. Wenn die Bürger von vornherein aufgeklärt werden und wissen, was Sache ist, dann können sie mitsprechen und dann kommt dann hinterher kein Ja, um Gottes Willen, was wird da gemacht?
Wobei es gab ja dann die Abstimmung, die die Grünen dann initiiert haben und die war ja dann pro Weiterbau. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dann weiter gebaut wird, dass sowohl die Ulm-Stuttgart-Verbindung ja wohl kommt. Und auch du hast die Südbahn gerade angesprochen, wenn ich das richtig weiß. Ist da eine Entscheidung getroffen, dass, glaube ich, der Bund dazu was beiträgt? Und ich glaube, die wird gebaut. Ja. Die Elektrifizierung der Südbahn, also die Strecke runter Richtung Friedrichshafen.
Genau. Ist, das sind alles Sachen, die man einfach mal vorantreiben muss, um auch hier den Personennahverkehr oder den Personenverkehr auszubauen, auch aus Umweltschutzgründen. Es wird einfach Zeit, dass hier wesentlich mehr getan wird.
Mhm. Dann habe ich hier noch einen Punkt, Drogenpolitik. Wie ist da euer Stand, eure Position?
Also wir sind mittlerweile, glaube ich, die einzige Partei, die konsequent dieses Legalize durchzieht. Wir sind also der Meinung, und zwar aber bitte nur für wirklich volljährige Erwachsene, hier sehr viel Freiheit zu lassen. Insbesondere sind wir für Cannabis Social Clubs, damit die Leute hier frei konsumieren können. Es kann nicht sein, dass man hier wirklich kriminalisiert wird für eine Sache, die bis vor 50 Jahren mehr oder minder völlig in der Gesellschaft anerkannt war. Ich sage immer, Sherlock Holmes würde heute nicht Verbrecher jagen, sondern er würde sitzen. Ja, ist einfach ein bekanntes Problem. Es gab in der Vergangenheit so viele Leute, und ich sage gerade, was hier Cannabisprodukte angeht, es ist weder medizinisch noch sonst irgendwie haltbar, hier ein Verbot zu machen und die Leute dann hier in eine Kriminalität zu drücken. Es ist einfach die freie Entscheidung. Ja, ich kann mich mit Alkohol zudröhnen, ich kann mir mit Zigaretten alles, meine Lunge und alles kaputt machen, aber sonst habe ich hier keine Möglichkeiten. Und deshalb sagen wir, also gerade Cannabisprodukte muss frei sein und auch härtere Sachen für Erwachsene, die genau wissen, was sie tun. Das ist auf jeden Fall mal eine der Kernforderungen. Und auch für die Gesellschaft würde das unterm Strich sehr viel Sinn machen. Wir haben Beispiele bis hin zu den USA, wo zum Teil in manchen Bundesstaaten jetzt Cannabisprodukte legalisiert wurden. Die haben keine Randkriminalität mehr. Die haben sogar offiziell Steuereinnahmen. Das heißt, für den Staat wäre es gut. Die haben kontrollierte Abgaben. Und das beste Beispiel ist, ich habe schon häufig irgendwelche betrunkenen Fußballfans gesehen, aber noch nie irgendeinen, der bekifft war und dann zum Randalieren geht oder Leute schädigt oder so. Von daher sage ich, also es macht überhaupt keinen Sinn, das weiterhin verboten zu halten.
Hm. Okay, klare Position von euch. Ein Punkt, den ich ja doch ansprechen muss. Ich habe in eurem Programm gelesen, ihr seid für die freien Radios.
Absolut. Es freut mich, dass jemand wirklich mal Programm liest. Ja. Genau, wir sind für die freien Radios, weil auch das ein Zeichen eben davon ist, man muss sich informieren können. Und gerade die freien Radios bieten ja eine Möglichkeit, auch mal ab vom normalen Mainstream was zu bringen. Man hat ja die Möglichkeit, sich hier zu informieren.
Mhm, super. Ja, ich gucke auf die Uhr, Falk. Wir haben schon, naja, 1,5 Minuten etwa haben wir noch. Ganz kurz vielleicht noch die Landtagswahl. Ihr seid momentan bei der ungefähren Einschätzung 3-4%, glaube ich, oder?
Ja, je nachdem. Es gibt auch Umfragen, die uns bei 2% sehen. Also, aber ich sag, wir wollen auf jeden Fall antreten, um den Bürger hier eine nazifreie Alternative einfach zu den bisherigen Parteien zu geben. Einfach eine Möglichkeit zu zeigen, ich bin Protest und trotzdem hier nicht irgendwie so anti was auch immer. Mhm. Soll ich sagen, ich will hier wirklich nicht nur Protest wählen, nicht nur Abschottung gegen alles, sondern wirklich eine gestaltende Zukunft mitmachen können.
Okay, wenn man Näheres zu euch wissen will, sagt vielleicht noch ganz kurz, wo findet man Infos zu euch?
Also piratenmäßig ganz einfach, ins Internet gehen, Piratenpartei Baden-Württemberg, da gibt es auch das Programm als Download, da gibt es Informationen auch zu meiner Person, da gibt es auch eine Kandidatenliste und wir werden nächsten Samstag in der Hirschstraße stehen.
Okay, perfekt, gut. Und dann gibt es auch eine Diskussion, habe ich gelesen, am 10.3. 19 Uhr, Stadthaus Ulm, aber leider, wie ich das sehe, keine Piraten dabei. Nichtsdestotrotz, wir müssen raus. Mein Name ist Michael Trost, das war die Plattform von heute und außerdem bei mir der Falk Peter Hirschel von den Piraten. Ich sage tschüss, danke fürs Zuhören und morgen wieder Plattform.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.